heute Morgen, nachdem wir gestern Abend so knapp am Herzinfarkt vorbeigegangen sind, noch zweimal halte ich das nicht aus. Muss ich sagen, sonst brauche ich einen Herzschrittmacher irgendwo. Ja, du lieber Schreck, ich habe ein paar Mal gedacht, Mensch, den könnte ich auch noch so helfen irgendwo. Und dann kamen, ich war bei unserer Nachbarschaft, der hat uns eingeladen, und dann kamen auch schon die ersten Apps da auf, und es wird ja so, es geht so unheimlich. Also ich bin bei IKEA, ich bin bis 22 Uhr da, ich möchte mal sehen, wie die Schweden einen rausschmeißen. Und dann gab's also ein, ich sag, Mensch, wollen die nicht Fußball gucken? Dauernd gab's, ich sag, Mensch, ich will mal hier gucken. Und heiße Sprüche gab's da. Vielleicht habt ihr auch diese heißen Sprüche mitgemacht. Aber wir werden es sehen. Es ist nochmal, man hat den Kopf so aus der Schlinge gezogen. Mal sehen, wie lange das so passiert. Und das geht nicht immer so. Das geht nicht immer so mit der letzten Minute da. Das glaube ich nicht. Und wir werden mal sehen. Interessant. Alle vier Jahre. Zum Glück nur alle vier Jahre. Zwischen ist eine EM. Ja gut, dafür qualifizieren wir uns nicht diesmal. Suchen Sie einen Gott, der Sie sicher führt. Jesus in meinem Lebenshaus, haben wir gerade gesungen. Jesus in meinem Lebenshaus, wohl dem, der das sagen kann. Gott verspricht, ich selbst führe dich sicher und gut durchs Leben. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, hätte ich fast gesagt. Man muss das mal wirklich mit dem Herzen hören. Und dazu ein Wort, was mich immer sehr berührt, aus Psalm 32. Und man muss den Kontext mal wissen. Der König David hat sich was Gewaltiges geleistet. Der hat als glaubender Mensch Ehebruch begangen. Und das hat ihn ganz schön innerlich kaputt gemacht. Er wollte das erst so mit seinen Möglichkeiten als Machthaber irgendwo regeln und so weiter. Und Gott hat ihm das verwehrt. Bis er innerlich kapitulierte und seine Schuld wirklich zu Gott brachte und dann Befreiung erlebt hat. Und dann sagt ihm Gott: Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was in dem Satz steht: Ich höre das Herz Gottes. Du bist mir das wert. Und ich möchte, dass dein Leben gelingt, dass du zum Ziel kommst. Deshalb will ich dich leiten, mit meinen Augen leiten. Natürlich, wenn ich euch jetzt mit meinen Augen leite, so zum Jochen darüber, gehen die Augen darüber, das heißt, da wird schon im ersten Satz deutlich, wir brauchen Augenkontakt, oder? Sonst läuft das nicht. Wenn ich euch leiten will und ihr guckt nach da oder nach da, dann leitet es euch. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu unserem Vater im Himmel, dass er uns leiten kann. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Vergessen Sie diesen Satz nie mehr. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn das wahr ist, und das ist wahr, dann ist das eine der großartigsten Möglichkeiten, Vorrechte und Segnungen, die Gott seinen Kindern zukommen lassen will. Überlegen wir einmal, ob uns was Besseres passieren kann, als dass der Allmächtige, der Allgütige, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der menschenfreundliche und gnädige und treue Gott die Führung unseres Lebens garantiert. Kann uns eigentlich denn etwas Besseres passieren? Selbst dort, wo er eventuell mal Nein sagt zu meinen Plänen und Wünschen, da geschieht das letztendlich auch aus einer größeren Warte, aus einer größeren Perspektive und aus Liebe. Er tut das als Vater, der das Beste für sein Kind will. Ich bin ungemein dankbar
für dieses Wort hier. Das gehört zu den schönsten Erfahrungen im Abenteuer Christsein. Christsein ist ein Abenteuer. In der Tat. Und ich bin so dankbar, dass ich wissen darf, ich bin ein Geführter, ein von Gott persönlich Geführter. Und deshalb läuft mein Leben richtig. Und deshalb bin ich auch einer, und da bin ich zutiefst und überzeugt, einer, der durch Gottes Gnade zum Ziel kommt. Ein ans Ziel kommender Mensch. Und darauf kommt es ja an. Gott ist für alle, die ihn suchen und lieben und ihm vertrauen, ein Gott und Vater, der sie im Alltag sicher führen will. Wir brauchen jemand, der uns führt. Wir brauchen jemand, der uns führt. Unser Leben ist ja voller Entscheidungen. Voller Entscheidungen. Und man müsste jetzt mal überlegen und sagen, darf ich mal fragen, wer steht vor großen Entscheidungen in seinem Leben im Augenblick? Wer steht vor Entscheidungen in seinem Leben? Entscheidungen von großer Tragweite vielleicht, die bestimmen, wie unser Leben verläuft, wie unser Leben sich entwickelt, ob das gut wird oder auch gut bleibt oder ob das negative Auswirkungen nach sich ziehen wird. Und manch einer, der in der Sackgasse steckt, der fragt vielleicht, wo und wie bin ich falsch abgebogen? Wo habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Wo hat unsere Ehe vielleicht einen entscheidenden Knacks bekommen? Oder die familiäre Entfremdung ist passiert. Oder meine Finanzen sind in Ungleichgewicht geraten. Oder ich habe mich beruflich vergaloppiert. Ich habe da Leute vor Augen, wenn du eine Predigt machst, hast du Leute vor Augen. Den, der jetzt irgendwo in einer Arbeitslosigkeit steckt. Und der sich fragt, wie kommt das jetzt? Ich habe eine Familie zu ernähren. Wo waren die Abzweigungen in meinem Leben, wo ich vielleicht falsch abgebogen habe? Falsch abgebogen bin. Deshalb ist es gut und wir brauchen jemanden, der uns führt. Es kann uns nichts Besseres passieren, als dass uns jemand führt, der den totalen Durchblick hat. Der keinen toten Winkel kennt. Der keine gedanklichen Blackouts hatte, wie ich manchmal. Und wahrscheinlich kann sich jeder sagen, Mensch, wo war ich denn da mit meinen Gedanken? Da war ich weg irgendwo. Bei Licht besehen hätte ich draufkommen müssen. Und dann ist da einer, der will in unser Leben hineinsprechen, der keinen toten Winkel hat. Der von oben, nicht aus der Froschperspektive, sondern, darf ich mal so sagen, von der Adlerperspektive das Leben führt, der den Überblick hat. Und der aus seiner Perspektive irgendwie sagt, links, rechts, geradeaus oder wie auch immer. Gott hat seine Leute immer geführt in der Bibel. Faszinierend, nur mal so ein bisschen andeutend für die, die vielleicht Bibelkenner sind, Noah. Kennen wir diesen Mann. Den führt Gott und der sagt ihm, es gab vor 2 Jahren auch so einen Film im Kino, habe ich mit meiner Frau angeschaut, dass Gott ihm Weisungen gibt, so ganz am Trockenen, Dürre und so weiter, es wird demnächst regnen und nicht nur einmal, sondern ununterbrochen und baue eine Arche. Und Gott gibt ihm das so alles an, was er zu tun hat und so weiter. Die Leute haben den für verrückt erklärt. Für verrückt erklärt, bis es regnete und nicht mehr aufhörte. Und dann war es zu spät. Abraham, dieser Mann, der bekam auf einmal eine Initiative von Gott, einen Impuls von Gott, verlass dein Vaterland. Das war damals fast todbringend, tödlich, das Vaterland zu verlassen. Die ganzen Sicherheiten, die damit verbunden waren und so weiter. Und geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Gott hat ihm nicht gesagt, von da nach da, sondern ich werde dich zeigen. Ich werde dich führen. Schritt für Schritt führen. Verlass dich auf mich. Abrahams Diener. Hochinteressant. Damals gab es ja noch keinen CPD, wisst ihr, was CPD heißt, keine neue Partei, christlicher Partnerschaftsdienst, den gab es damals noch nicht, Parship auch nicht. Und nun braucht der Abraham eine Frau. Und das ist hochinteressant, lest man nach, ich glaube, 1. Mose, ich weiß nicht mehr, 24, glaube ich, oder so etwas, wie dort sein Knecht ihm eine Frau suchen soll, geht in ein anderes Land und wie Gott ihn führt. Und wie Gott, ja, durch ihn, durch diese Vermittlung, dem Abraham eine Frau zuführt. Hochinteressant. Oder das Volk Israel in der Wüste, die hatten damals leider noch kein Navi. Und Gott hat gesagt, ich führe euch trotzdem. Ich brauche kein Navi. Und er führte sie in einer Wolken- und Feuersäule des Tag und Nachts. Gott hat sein Volk geführt. selbst durch Wüsten, durch dürre Zeiten, selbst dort, wo sie Irrwege und Umwege gegangen sind und auch gehen mussten. Gott hat sie geführt. Oder denken wir an Salomo. Dem hat Gott ganz konkrete Anweisungen gegeben, den Tempel zu bauen. Wie der werden soll. Hochinteressant. Viele detaillierte Beispiele für die Führung Gottes, seiner Leute und seines Volkes. Oder Jesus. Jesus stand vor einer herausragenden Herausforderung. Er musste 12 Jünger aussuchen. 12 Jünger. Und dann heißt es, dass Jesus sich eine Nacht Zeit genommen hat, um auch die Weisung Gottes für diese Führungskrew, Berufung dieser Führungskrew zu bekommen. Nicht einfach du, auch du siehst schön aus und so weiter und du kannst gut reden, sondern da hat er die Weisung gehabt an der Stelle. Denke an Apostelgeschichte. Hochinteressantes Buch, habe ich als junger Christ auch mit ganz großer Freude schon gelesen, wie Gott ein Mensch so wichtig ist, dass er von irgendwoher jemand beruft, der diesem Menschen in der Wüste, dort wo nur Staub zu Hause ist, diesem Menschen begegnet und er führt ihn dann zu Christus, zu Jesus, hochinteressant. Oder Petrus. Petrus war schon ein fremdenfeindlicher Typ, muss man so sagen. Und dem muss Gott mal die Augen öffnen. Du denk nicht immer nur an dein jüdisches Volk. Mein Herz schlägt für alle. Mein Herz schlägt auch für die Nachbarländer. Und Gott tut so einiges, um den Petrus zu überzeugen, dass sein Herz sich endlich weitet, sein Kopf auch, aber weitet und dass er, Mensch, Gottes Herz schlägt für den gesamten Kosmos und so weiter. Hochinteressant, Gott will führen. Schauen wir mal auf einige Bibelworte. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Das ist ein Versprechen Gottes. Wir müssen Gott an seine Versprechen erinnern und daraufhin leben. Psalm 25. Wie steht es mit den Menschen, die den Herrn ernst nehmen? Der Herr zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Ein Versprechen, ein klares Versprechen. Und David sagt nochmal, auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Ich möchte, dass meine Leute, meine Kinder Geführte sind. Ich möchte sie leiten. Dafür bin ich ungemein dankbar. Und solche Wegweisung macht unsere Beziehung mit Jesus dynamisch. Und die lässt sie lebendig werden und lebendig bleiben. Ich weiß nicht, im Flugzeug, ob es heute noch ist. Ich glaube, da wird etwas geändert. Da war es ja schon mal so, dass man alle Computer, Handys und so weiter ausschalten musste. Das war nicht möglich, sie anzulassen. Die Elektronik dieser Geräte kollidieren mit dem elektrischen Leitungssystem des Flugzeugs. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Um einen Kampf zwischen zwei Leitungssystemen auszuschließen, und dann an 10.000 Meter Höhe, ist ein bisschen hoch, haben gesagt, Sicherheit, Safety first an der Stelle. Dasselbe gilt auch für die wetteifernden Leitungssysteme in unserem Leben. Wo lassen wir denken oder wo lassen wir uns führen? Vielleicht sind wir immer den leichtesten und bequemsten Weg gegangen. Das ist auch eine Möglichkeit. Den schmerzlosesten Weg, darf nur nichts wehtun. Oder immer den schwierigen, riskanten und populärsten Weg. Oder andere sagen, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich entscheide so gar nicht. Versuche mich irgendwie so durchzuschlawinern und so weiter. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir so eine Grundlage haben für unsere Entscheidung. Und das ist ein Wort, was viele Christen kennen, aber wir wollen es auch leben. Das heißt, verlass dich nicht nur auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, er wird den rechten Weg zeigen. Wir sollen denken. Wir haben den Kopf nicht nur zum Essen bekommen. Auch zum Denken. Das ist wichtig. Dummheit hat Gott noch nie gesegnet. Aber das Entscheidende ist, dass wir sagen, wir sind eben keine allwissende Leute und allweisen Leute. Sondern da ist ein anderer, der den Überblick hat. Und ich möchte mich abhängig machen von ihm. Dazu gehört Demut. Dazu gehört Demut, ganz gewiss. Nun mag jemand vielleicht sagen, ja, wie ist das denn so in den Entscheidungssituationen des Lebens? Muss ich da also immer bei jedem Schritt, bei jedem Handgriff fragen, Gott, was willst du? Sollen wir so entscheidungsschwach, unreif und abhängig bleiben? Gewiss nicht. Gott möchte uns so führen, dass wir weise und reif werden. Darf ich nochmal sagen, Gott möchte uns so führen und so prägen mit der Zeit, dass wir weise und entscheidungsreif werden. Ich weiß nicht, ob die Verheirateten mir zustimmen können. Bei uns war das so, als ich gerade so geheiratet hatte, da musste meine Frau immer entweder neben mir sitzen oder mir gegenüber. Wisst ihr warum? Entweder kriegte ich so einen oder so einen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist eine gute Sache. Damit man wirklich beieinander bleibt. Und das war gut. Gut, ich war Fußballer, konnte mal so Schienbeinschoner anziehen. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man da so über den Rücken kommt irgendwo. Aber wisst ihr, das war einfach wichtig. Mensch, wie konntest du noch sein? Heute. Wir gehen auf die Goldene Hochzeit zu. Da kann meine Frau einen Kilometer entfernt sitzen. Ich weiß, wie sie denkt. Ich weiß, wie sie tickt. Ich weiß, wie sie so entscheiden würde und so weiter und so weiter. Also wir brauchen nicht mehr so das Gegenüber. So der Fußtritt ist heute überflüssig und der Rippenstoß auch. Das ist so entscheidend wichtig. Merkt ihr, da ist etwas geschehen. Wir haben uns mit der Zeit aneinander gewöhnt. Wir wissen, wie der andere denkt, wie er tickt und so weiter. Da hat ein Vater seinem Sohn immer alles aus der Hand genommen. Das kannst du nicht und so weiter und so weiter. Und jetzt, wo der selbst einen Sohn hat, da handelt er anders. Er gibt seinem Sohn das Werkzeug. Und er sagt, dann handel du jetzt damit. Handel du damit. Manche Christen, oder Gott freut sich nicht an Schwäche. Auch nicht an der Schwäche, die als Abhängigkeit getarnt wird. Und schon gar nicht an Denkfaulheit. Das steht nicht im Willen Gottes. Helmut Thielicke, ein bekannter Professor, der auch in den 68er Zeit in Heidelberg gelebt hat, der hat einmal gesagt, du, Gott hat dir Verstand gegeben. Und den nutze auch. Das ist eine Gabe, den nutze auch. Und nicht, dass du dauernd bei jedem Handgriff irgendwo unsicher bist und bleibst an der Stelle. Gott freut sich nicht an Schwäche. Manche Christen, die neigen ja zu Extremen und die wollen das eventuell auch ganz billig und bequem haben. Da gibt es Leute, die sagen so, ich schlage meine Bibel auf und wo sie gerade so auffällt, oder mit der Messerspitze gehen sie rein, da erwarte ich irgendwo eine Antwort. Ist auch eine Möglichkeit. Kann man vielleicht irgendwo machen. Oder dass sie sagen, Mensch, schick mir irgendwo einen Menschen vorbei. Oder ich brauche einen Traum, ich brauche irgendwo was Außergewöhnliches oder so. Und manche werfen die Münze oder was weiß ich, oder zählen an ihren frommen Knöpfen ab. Ja, nein und wie auch immer. Da gibt es so dolle Möglichkeiten, auf die Christen mal kommen. Ich weiß nicht, wo sie die Tricks her haben, aber nach Gott soll es jedenfalls so nicht gehen. So bleiben wir in einer ungesunden Weise abhängig. So werden wir entscheidungsschwach. Und so werden wir eventuell aus lauter Vorsicht und Angst überhaupt nicht fähig sein, Schritte zu unternehmen. So werden wir fromme Marionetten oder dressierte Christen. Das ist nicht im Sinne unseres Gottes. Gott möchte uns durch seine Wegweisung noch einmal schrittweise reif und weise machen. Noch bevor wir an Kreuzungen kommen. Gott möchte uns prägen. Wir sollen die Wegweiser beachten, die Gott aufgestellt hat, um an den richtigen Weg zu kommen. Ich will so ein paar Wegweiser hier einmal sagen. So ein paar Wegweiser. Erste Wegweiser, den Gott gegeben hat. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Sie ist die sicherste und die produktivste und die effektivste Methode, wie Gott uns führen will. Sie ist so ein Reiseführer durchs Leben. Für das Abenteuerleben. Ist so ein Hauptwegweiser. Oder man könnte auch sagen, ein Kompass. Deshalb, das muss ich sagen, das habe ich mir so angewöhnt, das ist mir so wichtig geworden, seitdem ich Christ bin, schon ein paar Jahre her, sind schon über 50 Jahre her, dass ich wirklich jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel lese. Das prägt mein Denken. Das hilft mir in Entscheidungen. Dass ich mein Denken an das Denken Gottes anpasse oder annähere. Hier hat Gott seinen Willen offenbart und hier finden wir so viel im Wort Gottes. was wir brauchen, was allgemein für unser Leben gilt. Bedenke, dass du einen Schöpfer hast. Du bist nicht autonom. Du bist geschaffen. Da wird uns gesagt, was der Sinn unseres Lebens ist. Dass wir das Hauptaugenmerk auf ihn legen sollen. Ihn vor allem anderen setzen, auch vor der Fußball-WM. Wie wir nach seinem Willen leben und reden und für unseren Körper sorgen sollen. Wie wir mit Geld umgehen sollen. Es ist interessant, wie viel gerade in der Bibel übers Geld steht. Hochinteressant. Warum? Weil das oft eine Schwachstelle im Leben ist. In unserem Leben, wir wollen uns gar nicht davon absetzen. Und Gott möchte, dass dieses Gebiet gut verläuft. Denn wo es dort schwierig ist, zieht das manche Probleme im gesamten Leben nach sich. Gott hat so vieles gesagt über mich als Mann. Über dich als Frau vielleicht. Ganz entscheidend, mir hat es immer geholfen, dass ich da reif und reifer werde, als Mann, auch als Ehemann. Wie er über Ehe denkt, da müssen wir doch mal neu hinhören, wo 40% unserer Ehen heute scheitern. Dass er so manches zur Familie gesagt hat, zum Arbeitsplatz und so weiter. Faszinierend, wie viele Entscheidungen man treffen kann, ohne sich noch lange den Kopf zuzubrechen. Die sind so klar in der Bibel. Da muss ich schon Schmand auf den Augen haben, um daran vorbeizusehen. Die sind so klar. Ob ich meine ganze Hoffnung nur aufs Geld und Spekulieren vielleicht setzen sollte. Da sagt Gott, Vorsicht an der Stelle, Habsucht. Wenn ein Geschäftsmann darüber grübelt, ob er irgendwie das Finanzamt übers Ohr hauen soll. Da brauche ich nicht drüber zu grübeln. Das ist ein klares Wort in der Bibel gesagt. Hände weg, Versicherungsbetrug und vieles andere mehr. Finanzamt übers Ohr hauen. Oder ob ich mich vielleicht leichtfertig und schnell krank schreiben lasse. Das läuft nicht. Das sagt die Bibel ganz klar. Wer sich vor der Arbeit drückt, soll nicht essen. Das ist ein klares Wort. An der Stelle. Klares Wort. Leichtfertig macht man die Dinge nicht. Oder ob ich als Christ die Knöpfe der Weste rauf und runter zähle, ob ich eine Ehe mit einem Menschen eingehen soll, der nicht von Gott wissen will. Da brauche ich nicht mehr um Führung zu beten. Das ist klar. Da sagt Gott, du, das ist schwer. Der auf dem Stuhl steht, der wird immer leichter vom Stuhl gezogen als umgedreht. Das sind Dinge, die haben mir geholfen, auch in meiner Entscheidungssituation, wo man sich unter den Schönen des Landes umgesehen hat. Das ist ein ganz großer. Und Mann, da geht man spazieren und das Herz geht wirklich auf. Und dann fragst du dich, Herr, was willst du an der Stelle? Ja, Gott möchte uns davor bewahren, dass wir Dinge eingehen, die sich dann negativ in unserem Leben niederschlagen und schmerzhafte Folgen haben. Gottes Wort, wo Gottes Wort sich klar positioniert, da brauche ich nicht mehr um Führung zu beten. Da ist es klar. Sondern da muss ich nur noch gehorchen. Denn, und das ist ganz wichtig, Gott widerspricht sich niemals. Darf ich ein ganz simples Beispiel sagen? Du sollst nicht lügen oder stehlen. Das ist klar. Da brauche ich nicht mehr überlegen, ob ich Finanzamt übers Ohr haue. Die Dinge sind klar geregelt an der Stelle. Und wenn ich weiter bete, ob ich irgendetwas tue, wo Gottes Wort ganz klar etwas sagt, dann möchte ich an der Stelle schon ausbrechen. Dann möchte ich wirklich einen anderen Weg gehen. Dinge, die klar sind, die sollten wir tun. Und Gott widerspricht sich nicht. Dass er mir vielleicht irgendwo im Traum oder wie manche sagen, ja, mir ist irgendwo klar geworden, obwohl Gottes Wort in eine andere Richtung geht. Das kann nie von Gott sein. Gott widerspricht sich nicht. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wer regelmäßig die Bibel liest und von daher seine Werte und Ziele bestimmen lässt, der bekommt langsam auch ein Gespür, in Gottes Willen, in Gottes Bahnen zu denken, zu leben, zu empfinden und zu scheiden. Gibt es ein tolles Wort im Hebräerbrief. Das heißt, gereifte Christen, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse unterscheiden zu können. Tolles Wort, oder? Gereifte Christen. Also wir sollen nicht immer nur christliche Alete kriegen, sondern die auch wirklich durch das Wort Gottes gereift werden und die ein gutes Wahrnehmungsvermögen haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das, was richtig ist in den Augen Gottes und das, was falsch ist. Ihr Lieben, ich wünsche so sehr, dass sich jeder von uns damit einordnen kann. Mensch, ich bin gereift, ich bin vorwärts gekommen. An der Stelle. Oder Psalm 119, Vers 105, was steht da, Markus? Du musst es wissen. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt auf meinem Weg. Dein Wort ist eine Leuchte. Deshalb müssen wir dieses Wort wirklich lesen und lieben. Festhalten, ein direkter Wegweiser für unser Leben ist das geschenkte Wort Gottes, die Bibel. Und wenn wir die Bibel ignorieren, und wenn wir nicht in ihr lesen, mit dem Herzen auch lesen, dann ist das eigenes Risiko und wir sind unsicher und wir haben vielleicht so viele Probleme rund um den Willen Gottes und dürfen die falschen Entscheidungen, die dann getroffen werden, nicht bei ihm festmachen, sondern bei uns. Das ist so wichtig. Sie ist eine Fundgrube für unseren Alltag. Die Bibel ist so ein praktischer Lebensratgeber. Das ist fantastisch. Und ich stelle fest, dass man sich an der Bibel nie tot liest. Nie tot liest. Sie ist immer lebendig und der Heilige Geist macht sie lebendig. Aber manchmal brauchen wir nicht allgemeine, sondern konkrete und spezielle Führung, wie wir uns im konkreten Fall irgendwie verhalten sollen. Und dazu schenkt Gott einem jeden Menschen, der zum Glauben an Jesus kommt, etwas ganz Großartiges. Er schenkt ihm seinen Heiligen Geist. Und der wohnt in uns, Gott zur Ehre, heißt es einmal. Der Vater wird den Heiligen Geist nennen als euren Beistand und Führer. Manche Christen, wenn sie das Wort Heiliger Geist hören, die verdrehen dann schnell die Augen und sagen, jetzt kommt irgendwas Diffuses oder je irrationaler, je sicherer. Und irgendwo geht es um Visionen und mystische Erfahrungen und so weiter und so weiter. Das Normale ist, dass Gottes Heiliger Geist sein Muster in unseren Lebensteppich hineinwebt. Dass er in unser Denken und in unser Gewissen hineinwirkt, durch ein sanftes inneres Führen oder Ziehen oder Schieben. Das ist die Wirkweise des Heiligen Geistes. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich denke daran, als ich damals Kaufmann war und war gerade dabei, irgendwo das nächste Sprungbrett anzugehen und dort eine höhere Position zu erreichen. Und auf einmal wurde ich unsicher. Auf einmal wurde ich unsicher. Ist das für dich jetzt so richtig dran? Gott hat mich unsicher gemacht. Ich habe dann auch das Gespräch mit anderen gesucht darüber. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich ausgestiegen bin und habe dann Theologie studiert. Weil es Gottes Weg war. Er hat da hineingeredet. Oder ich denke immer noch gerne daran als ich meine Frau Marie-Louise gefunden habe, dieses Fragen, Herr, ist das so die Richtige? Du weißt das, du kennst es, du kennst unsere Eigenarten und so weiter, du weißt, wie wir uns entwickeln. Da ist es doch gut, wenn ich einen anderen habe, der aus einer besseren, höheren Perspektive mir helfen sein kann. Und der Heilige Geist versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, indem er uns etwas eingibt, etwas in uns hineingibt, auch uns zum Beispiel unruhig macht, ein unruhiges oder ein gutes Gefühl gibt. Ein ungutes Gefühl sollte uns vorsichtig machen, vorschnell zu handeln. Da sollte man sich nochmal Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, sorgfältig nachdenken und vor allen Dingen darüber beten. Mir gefällt so ein Wort sehr gut, betendes Nachdenken. Betendes Nachdenken. Beides gehört zusammen. Betendes Nachdenken. Herr, ich möchte ja deinen Willen tun und ich möchte, dass du mich führst und leitest. Und wenn man zunehmend Frieden verspürt und wenn man gewisser wird, dass die Eingebung von Gott ist, dann kann man in die Richtung vorwärts gehen. Da gibt es ein tolles Beispiel in der Apostelgeschichte. Bibelleser müssen das kennen. Paulus auf der zweiten Missionsreise, wie gesagt, der hat noch kein Navi. Die hatten keinen Reiseplan. Und dann sind die so gesegelt und so weiter an Land gegangen. Und wo ist der nächste Ort, wo wir missionieren können? Hochinteressant. Und dann heißt es dort, und der Heilige Geist hinderte sie. Er ließ es nicht zu, in die Richtung zu gehen. Dann haben sie es dort versucht, in der Richtung. Und da wurde ihnen wiederum auch gesagt, Gottes Geist verwehrte es ihm. Und in der Richtung, da gingen die Türen auf. Da waren sie richtig. Hochinteressant. Und ich bin so dankbar, dass dort nicht steht, das haben sie daran und daran und daran erkannt. Nein. Das kann sein. Aber bei mir kann das eventuell ganz anders laufen. Aber Gottes Geist redet in unser Leben hinein. Er macht die Ampel, stellt die Ampel vielleicht auf gelb und dann auf grün. Aber er kann es auch umgedreht in das Rot hineinbringen. Vielleicht ist es aber auch hilfreich, und das ist der dritte Wegweiser, dass wir gereifte Christen einmal um Rat bitten. Den Rat gereifter Christen ist ganz wichtig. Das Buch der Sprüche, das muss man mal lesen. Also demnächst kommt der Urlaub bei Ihnen. Manche sehen Urlaubsreise aus nach dieser WM. Ich lade mal ein, das Buch der Sprüche zu lesen. Das ist immer so ganz knallhart. Da heißt es, ein Dumpfkopf hält alles, was er tut, für richtig. Der Weise hört auf einen klugen Rat. Der Weise hört auf einen klugen Rat. Du sagst nicht, ich bin halber Gott, ich kann entscheiden, ich bin der Allmächtige und Allweise, sondern er hört auf den Rat anderer. Wir sind ja Gott sei Dank, obwohl das manche vielleicht anders sehen mögen, nicht allein auf der Welt. Und wir sind nicht allwissend und haben nicht allein Weisheit bekommen. Wir haben Mitmenschen. Und wir haben Mitchristen und manche davon, das sollten wir auch zugeben, die sind lebenserfahrener vielleicht. Die haben manches uns voraus. Die haben auch manche Irrwege und Umwege voraus. Aus den gewonnenen Erfahrungen heraus können sie uns in irgendeiner Weise weiterhelfen. Und sie können vor allen Dingen einmal von außen auch in unser Leben hineinschauen. Von außen hineinschauen. Wir haben ja manchmal einen toten Winkel und können die Dinge nicht erkennen. Oder wir haben uns so verbohrt, dass wir gar nicht mehr fähig sind, nach links und rechts zu denken. Wir haben uns etwas in den Kopf gesetzt und wollen das partout durchziehen. Hier können andere Menschen uns wirklich zur Hilfe werden, die aus einem anderen Blickwinkel heraus uns im Namen Gottes wertvolle Aspekte liefern. Wenn ich so auf mein Leben zurückdenke, dann bin ich unheimlich dankbar, dass Gott mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt hat, die hatten einen Vorsprung im Leben und im Glauben. Und die waren sehr offen, sich fragen zu lassen, sag mal, wie ist es bei dir gewesen? Ich sehe mich heute noch bei einem Menschen in unserer Gemeinde, der hatte so eine Nähstube in seinem Nähzimmer. Er saß auf seinem Tisch und stichelte da mit seiner Nadel. Und ich habe ihm so die Dinge gefragt, die man so als junger Kerl so hat und so weiter. Und er hat mir dort geholfen, hat mir Weisung gegeben. Bin ich sehr dankbar. Ich denke an Menschen, die mich ermutigt haben, die mich bestätigt haben. Auch an Menschen, die mich korrigiert haben, die mich zurückgepfiffen haben und so weiter, damit das Leben gelingt. Natürlich müssen wir auch hier genau hinsehen und einige Fehler vermeiden, auch im Gespräch mit Christen. Wir sollten immer nur Christen fragen, auch wenn es um wirkliche Entscheidungen geht, die wirklich einen Vorsprung haben im Leben und im Glauben, die gereifter sind und die Gott wirklich von Herzen dienen wollen und die auch den Mut haben, mir die Wahrheit zuzumuten, wenn sie auch vielleicht mal unbequem ist. Ich merke, wie ich manchmal im Gespräch mit Menschen, die mich irgendetwas fragen, zunächst mal ganz vorsichtig frage, sagen Sie mal, darf ich Ihnen wirklich sagen, was ich denke, was Sie mir so gesagt haben? Denn ich merke, ich habe den Eindruck, ich sollte die Person nicht bestätigen, sondern sollte da mal mit dem Finger drauf tippen und da mal. Und das ist ja manchmal, lassen wir uns gar nicht so gerne gefallen. Bestätigung ist okay, da sind wir Weltmeister. Aber dass mir ein anderer mal sagt, du, Bruder, Schwester, das, was du vorhast, da habe ich meine Bedenken. Und mir kam ein Mensch in den Sinn. Ich hätte ihn so gern gewarnt, aber er hat mich nicht gefragt. Ich habe es zu spät erfahren. Der um eine Lohnerhöhung von 500 Euro waren es, glaube ich, eine Stelle gewechselt hätte. Ich hätte ihm gesagt, Bruder, mach das nicht. Seit vielen Jahren leidet er unter dieser falschen Entscheidung. Und die hat manche Konsequenzen und manche Folgen. Ich hätte ihm gesagt, Bruder, wenn ich dich so kenne und so wie ich dich kenne, würde ich dir raten, bleibe dort, wo du bist. Das ist die sichere Variante für dich. Von deinem Charakter her und so weiter und so fort. Wir sollten auch nicht zu viel von den Ratschlägen anderer erwarten. Ich soll nicht von ihnen abhängig sein. Und sie sollen mir nicht das eigene Denken abnehmen, sondern ihre Meinung soll in meine Gedanken einfließen. So möchte ich das mal nennen. Ihre Gedanken, ihr Rat soll in mein Denken einfließen. Die Entscheidung bleibt immer bei mir. Ich habe mir angewöhnt, Leuten, auch jetzt am Freitag noch irgendwo in einem Gespräch, immer zu sagen, bitte, tun Sie nicht sofort das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Nehmen Sie das mit nach Hause, prüfen Sie das ganz kritisch und überlegen Sie mal, ob das recht ist. Und wenn Sie den Eindruck haben, da ist viel dran und Sie können das für sich übernehmen, dann tun Sie es, sonst lassen Sie jetzt es. Tun Sie es nicht, weil ich es allein gesagt habe und so weiter. Eine wichtige Sache, glaube ich. Eins möchte ich noch sagen, der Ratgeber muss nicht immer sympathisch sein und muss auch nicht immer mein Freund sein. Aber er muss sagen können, du, ich habe an dieser Stelle vielleicht Erfahrungen gemacht. Oder ich muss ihm sagen können, du kennst Gott schon viel länger als ich. Und du kennst auch mich mit meinen Schwächen und Fehlern. Ich möchte dich bitten, dass du da mir mal hilfst. Was würdest du mir raten? Und dann höre ich zu und prüfe das, und danach kann ich entscheiden. Eine wichtige Sache an der Stelle. Ich will aber noch einen vierten Punkt sagen. Für Entscheidungen in unserem Leben. Das ist unser einzigartiges Design. Unser einzigartiges Design. Die Bibel sagt einmal, Gott hat uns wunderbar gemacht. Einen jeden Einzelnen. Und das unter 8 Milliarden. Muss man sich mal vorstellen können. 8 Milliarden. Jeder Fingerabdruck ist einmalig unter 8 Milliarden. Wir sind alle miteinander und jeder für sich so ein einzigartiges Original mit Körper, Gaben, Fähigkeiten und Talenten, die sich völlig unterscheiden von den anderen. Und Gott, der den Menschen nicht nach Schablone und Abziehbildern gemacht hat, der führt auch jeden individuell. Darf ich es einmal bildlich sagen? Unsere Lebensführung kommt nicht von der Stange, sondern die ist maßgeschneidert. Maßgeschneidert. Gott sieht uns als Persönlichkeit, mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Und so möchte er uns auch führen. Und dann kann es in manchen Dingen auch so sein, dass Gott einen anderen, eventuell einen anderen Weg führt. Das ist gut möglich. Jeder darf sich fragen, Herr, wie passt mein Wesen zu dieser Entscheidung und dieser Aufgabe? Ist sie kompatibel mit dem Menschen, zu dem du mich gemacht hast? 2 Beispiele. Ich war mit Leib und Seele Kaufmann. Das ist der zweitschönste Beruf. Kaufmann. Ha, großartig. Hat einen riesigen Bezirk, den ich dort bereist habe und Menschen beraten und ihnen auch was verkauft. Und das war eine tolle Sache. Mit Leib und Seele. Ich bin so dankbar, wenn Gott mich auch aus diesem Beruf herausgerufen hat, dass er mich nicht irgendwie zum Buchhalter irgendwo in einem christlichen Werk gemacht hat. Da wäre ich eingegangen wie eine Primel, glaube ich. Sondern, dass er mich immer wieder mit Menschen zusammenlässt. Und das tue ich mein Leben gern, mit Menschen zusammen sein, mit Menschen reden. Ein 2. Beispiel. Gott weiß also, das war richtig für mich. Und ich bin so dankbar, wenn ich auf meine 50 Dienstjahre fast zurückblicke. Toll. Eines Tages kamen 2 obere Herren aus unserer Vereinigung, kirchlichen Vereinigung, von der Bundesleitung zu mir und sie wollten mich gewinnen für einen außerübergemeindlichen Dienst. Na ja, gut, wenn 2 Koryphäen kommen, gehe ich schon mal ein bisschen in die Knie, so ungefähr. Und dann haben sie mir vorgestellt, den und den Dienst, den solltest du übernehmen. Und dann habe ich ihm gesagt, wisst ihr was, das ist nichts für mich. Ja, doch, und so weiter und so weiter. Und die haben mit Himmels- und mit Engelszungen geredet und so weiter. Ich habe ihm gesagt, wisst ihr hättet euch die Reise sparen können. Ich sehe das ganz klar, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg. Und ich habe recht gehabt. Das ist nicht mein Weg. Ich habe mir selber schon manchmal auf die Schenkel geklopft bei dieser Entscheidung. Ich wäre nicht glücklich geworden mit der Entscheidung, ich will das jetzt nicht näher konkretisieren, mit der Stelle, die ich hätte besetzen sollen. Und andere unter mir wären auch nicht mit mir glücklich geworden. Die hätten geseufzt. Die hätten geseufzt, das ist nicht gut, wenn Leute unter einem Vorgesetzten seufzen. Und deshalb habe ich gesagt, nein, das ist nicht mein Sinn. Sie haben es dann nochmal versucht zu bohren und so weiter. Ich sage, Brüder, könnt euch die Briefmarke sparen. Ich sehe die Sache sehr klar. Und das ist der Nachfolger. Der ist es dann auch geworden. Und der war genau richtig. So wie ich genau falsch gewesen wäre. Letztendlich falsch gewesen wäre. Übrigens haben wir da auch so ein Beispiel, dass auch der Rat anderer und erfahrener Christen für mich nicht automatisch bindend sein muss. Mich entbindet das nicht vom Nachdenken, vom Beten, um dann zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Das ist so wichtig. Wir müssen unsere Entscheidungen im Bewusstsein unseres einzigartigen Wesens treffen. Und unsere ganze Persönlichkeit ist auch so ein Wegweiser, die an Gottes umfassender Führung beteiligt ist. Nun kann jemand sagen, ja, wenn ich nach all dem, was du bisher gesagt hast, wie Gott führen will, wenn ich noch nicht sicher bin, aber ich muss mich entscheiden. Was kann man dann tun? Ich will so ein paar zusätzliche Tipps geben. Verlasst euch bitte auf das eigene Urteilsvermögen. Auf das eigene Urteilsvermögen. Und trifft die beste Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Du musst dich eventuell bis nächste Woche entscheiden. Bis nächste Woche entscheiden, ob du bei Firma Schulze oder Firma Müller anfangen willst. Und du betest und so weiter und wo öffnet sich eine Tür und wo kommt ein Brief und ein Zettel vom Himmel und es kommt so irgendwo nichts. Dann ist es wichtig, dass ich mich am nächsten Samstag oder nächsten Montag entscheide. Nach bestem Wissen und Gewissen. Sicher auch. Das gehört, glaube ich, auch zur Demut. Dass eventuell auch eine Entscheidung bei mir so falsch sein kann und dass sie korrekturbedürftig ist. Das gehört mit zum Menschsein, glaube ich auch. Aber verlass dich auf das eigene Urteilsvermögen und dann triff eine Entscheidung und komm raus aus diesem ewigen Hin und Her. Das zweite, achte auf äußere Lebensumstände. Wo Gott vielleicht redet, wo Gott führt, wo er eine Tür auftut, vielleicht auch eine Tür immer etwas weiter verschließt. Gott redet in unser Alltagsalphabet hinein. In der Tat. Und ich habe jetzt gerade, bin im Gespräch mit einem jungen Mann, da geht es darum, ob er auch Missionar ist und so weiter. Und das ist auch nicht so klar. Es geht immer in ganz kleinen Schritten, in ganz kleinen Dosierungen geht es vorwärts, dass Gott redet. Vielleicht, das ist das Dritte, fragen wir auch einmal, was möchte ich gerne? Das ist eine Frage, die darf man auch stellen. Was möchte ich gerne? Was würde mir Spaß machen? Wo ging mir das Herz aus? Was würde ich wirklich gerne tun? Wo liegen meine Wünsche? Sicher, das ist so wichtig und das tue ich auch oft bei meinen Entscheidungen. Ich sage, Herr, ich habe den Eindruck, es geht in die Richtung. Aber ich möchte dir sagen, Herr, du hast das Recht, meinen Wunsch auch durchzustreichen. Du hast das Recht, Herr. Du hast den Überblick. Ich erlaube ihm, dass er so korrigierend auch in meine Richtung hineinspricht. Wichtig ist auch, dass wir sagen, dass wir nicht immer Hochgefühle haben müssen oder Erfolg nicht immer eine Bestätigung für Gottes Willen ist. Ganz gewiss nicht. Gibt's Leute, die sagen, ich weiß zwar, dass Gott mir diese neue Arbeitsstelle gegeben hat, aber ich bekomme viel weniger Provision und außerdem ist der Chef ein komischer Kauz. ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob immer alle Ampeln auf grün stehen müssen bei uns. Das meinen wir. Ich glaube auch, dass es immer nicht an Erfolg gekoppelt sein muss. Manchmal bringt uns auch das Folgen gegenüber dem Willen Gottes auch vielleicht in schwierige Situationen. In der Tat, an denen wir reifen sollen, durch die wir etwas lernen sollen. Auch das ist wichtig. Und ein letztes, und das ist ungemein tröstlich. Gott ist nicht nur ein guter Führer, er ist auch ein guter Reparateur. Das ist so gut. Wenn ich an mein Leben denke, Mann, was ist da auch daneben gelaufen? Und wo bin ich vielleicht nicht in seiner Spur gewesen und geblieben? Gott ist treu. Gott hat repariert. Auch in meinem Leben. Auch manchmal falsche Entscheidungen repariert. Mir, eins meiner Lieblingsworte, wo es in diesem Bereich geht, es steht in dem Psalm drin, und das hat mir so an Weggabelungen meines Lebens immer geholfen, wo ich vor ganz schwierigen Dingen war. Herr, ebne deinen Weg vor mir. Ebne deinen Weg vor mir. Ich möchte ja deinen Weg gehen, Herr. Aber da gibt es ja so viele Widerstände in meinem Leben. Wenn das wirklich in die Richtung geht, dann musst du diesen Weg ebnen. Dann musst du die Berge abtragen, die Schwierigkeiten abtragen, dann musst du die Täler, die Defizite auffüllen. Ebne deinen Weg bitte vor mir. Ich bete gerade heute darum, dass der Herr einen führt, der vor einer wichtigen Entscheidung ist. Ich habe ihm das gestern noch geschrieben, dass der Herr das richtig machen wird. Wenn jemand Gott liebt, dann muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, zu dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat. Ihr Lieben, wir dürfen das wissen, dass unser Herr mit uns geht. Und dass unser Herr auch mit uns geht, dort, wo wir mal falsche Entscheidungen getroffen haben. Er lässt uns nicht hängen. Und er kann uns immer erreichen, auch dort, wie das Volk Israel. Man lese mal, 5. Mose Kapitel 2, hören das an. Die Bibel ist wirklich ein Bilderbuch, wo wir alles anschauen können, was so passiert im Leben von glaubenden Menschen. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich finde es faszinierend und damit bin ich am Ende. Der Gott, den wir suchen, ist ein Gott, der seine ganze Göttlichkeit, seine ganze Fähigkeit mit seinem ganzen Herzen in den Dienst seiner Kinder stellt. Zum Beispiel, indem er uns führen will. Gott verbirgt sich nicht im Kaffeesatz. Leute gucken immer im Kaffeesatz, wo der Weg Gottes hingehen sollte. Oder irgendwo eine Kristallkugel, da versucht man was zu finden. Und in Handlinie und im Zufall. Oder ob man eine Münze wirft und ob die Katze von links nach rechts oder rechts nach links läuft und all diese Scherze. Könnte ich auch einen Vortrag darüber halten an der Stelle. Nein, Gott führt uns so, dass er uns reifen und wachsen lassen will, ihn und seinen Willen immer besser zu verstehen. Wir sind geführte Menschen, vergesst es nicht. Von höchster Stelle geführte Menschen. Kann uns eigentlich was Besseres passieren? Amen.